Ton läuft.
Kamera.
Läuft.
Rum. Podcaster. Säuft.
Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Ausgabe 70, wenn wir uns nicht verzählt haben, zu Sie reden, der dreibeinige Podcast, und wie immer am Mikrofon, obwohl immer eigentlich nicht. Letztes Mal waren wir ein paar mehr, aber heute sind wir wieder zu zweit und das ist natürlich über fernmündliche Wunder der Technik verbunden. In der wunderbaren Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland sitzt mein geschätzter Kollege und guter Freund Sebastian. Hallo.
Hallo Sascha, hier ist das Hauptstadtstudio. Und direkt versprochen im allerersten Satz, super. Hier ist das Hauptstadtstudio von Sie reden. Der Sommer geht, Sie reden kommt wieder.
Ja, unsere Sommerpause, die wir gar nicht hatten, eigentlich so offiziell, ist vorbei und der Sascha ist auch da. Hallo.
Ja, wir hatten eine Sommerpause, aber wir können ja sagen, sie wäre geplant gewesen. Jetzt im Nachhinein. Wie nennt man das, wenn man Retrofitting, Retro-Conning, das ist ja total Retconning. Das ist total gang und gäbe ja mittlerweile irgendwie und dann machen wir das auch.
Ja, wir können auch sagen, wir haben eine Dokumentation über unseren Podcast gedreht, die dann in 25 Jahren erscheinen wird.
Richtig, genau so war es. Ja, jetzt wo du es sagst. Und Sascha, hattest du einen schönen Sommer?
Ich hatte einen sehr schönen Sommer. Das Wetter war immer so wechselhaft, ne? Also mal war es so zwei Wochen richtig knallend heiß, dann war irgendwie Mistwetter und dann war es wieder richtig knallend heiß. Glücklicherweise hatten wir wenig Waldbrände dieses Jahr.
Das freut mich zu hören. Also ich fand es eigentlich durchgehend super. Ich glaube, ich kann mich jetzt so an eine kältere Woche mal irgendwie im Juli erinnern oder so. Aber sonst war es doch durchgehend genial eigentlich.
Ja, ich habe nicht so oft im Pool gesessen wie den letzten Sommer, muss ich dazu sagen.
Ach, doch nicht, ja? Na gut, es war ja auch nur der drittwärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen und nicht der wärmste.
Aber wir haben es auch schon mal gesagt, also uns macht diese Temperatur eigentlich nichts aus. Also für mich kann es nicht warm genug sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Je älter ich werde, desto empfindlicher werde ich, was das Wetter betrifft.
So geht's mir dünnem Hemd auch. Also das habe ich schon lange gesagt, bevor es cool war, ja. Also Hitze vertrage ich, also solange es unter 40 Grad sind, sage ich mal, besser als Kälte. Und was für ein Sommer, was für ein Sommer. Schöne Urlaube gehabt und ganz, ganz viel Filme und Serien gesehen auch. Ich habe endlich mal geschafft, Annihilation zu sehen.
Aha.
Hier, das wird ja schon als der moderne 2001 gehandelt, so ein bisschen. Mhm. Und mit Natalie Portman, wir erinnern uns, Prinzessin Panda Bär aus den unsäglichen Star Wars Prequels. Ich habe Tschernobyl gesehen, die Serie.
Oh.
Kann ich auch wärmstens empfehlen. Also gilt auch für Annihilation. Wir reden da ja heute nicht drüber, aber ich würde es mal so anmerken, falls ihr mal die Chance habt, euch das anzugucken, geht da mal ganz unvoreingenommen rein und gebt euch das mal, wenn ihr Science-Fiction-Fans seid. Ich habe mir zum Geburtstag Filme gewünscht und ich habe bekommen Solaris, endlich mal. Den wollte ich schon seit Jahren mal gucken und zwar in der...
Genau, das war die russische Version. Ne? Ich habe ja die hier stehen mit George Clooney, weil ich ja großer George Clooney-Fan bin, aber ich bin ja bis über die Hälfte nicht rausgekommen.
Ja, siehst du mal. Also ich habe tatsächlich den ganz durchgehalten, die russische Version jetzt von Tarkovsky aus dem Jahre 1972.
Ach, von Tschaikowski.
Von Tschaikowski und der galt ja auch als einer der frühen Meilensteine der internationalen Science-Fiction. Und ich muss jetzt sagen, doch zu Recht. Also auch was ganz Spezielles. Mhm. Aber gerade, denke ich mal, wenn man russische Filme nicht so gewohnt ist, also gerade diese russischen Kunstfilme, kann man sich die mal angucken, weil wenn man mehrere von diesen Kunstfilmen gesehen hat, dann irgendwann werden sie aber auch über. Weil ich habe dann auch noch später noch was anderes gesehen aus Russland, auch ein Science-Fiction-Film, der hieß Es ist schwer, ein Gott zu sein. Relativ neue Produktion, ich glaube aus den 90ern.
So schwer, ein Gott zu sein.
Ja, man wälzt sich in Flammen, auch wenn es keinen interessiert. Handwerklich, also ich rede jetzt von dem, es ist schwer, ein Gott zu sein. Handwerklich denke ich durchaus ein Meisterwerk. Absolut unverständlich. Ich habe nach einer Stunde ausgemacht. Er spielt, glaube ich, in Elbonien aus Dilbert, weißt du, wo alle Leute immer bis zur Hüfte im Schlamm stehen.
Mhm, genau.
Und dann habe ich mir den Audiokommentar angemacht und da saßen vier Intellektuelle und haben diesen Film gesprochen. Und irgendwann meinte einer, wenn man das Buch nicht kennt, kann man den Film auch nach 3- bis 4-maligem Gucken verstehen. Und da habe ich gedacht, ja, vielen Dank. Das tue ich mir jetzt nicht an, das Ding dauert, läuft irgendwie 170 Minuten oder so. Aber ich werde mir, glaube ich, nochmal ganz angucken, wenn ich rausgetüftelt habe, was ich da eigentlich sehen soll. Da hat noch einer gesagt, dieser Regisseur, er heißt übrigens irgendwas German, so und so German.
Adolf German.
Adolf German, der ist bekannt dafür, dass er die wichtigen Dialogzeilen immer vernuschelt. Oder vernuscheln lässt von seinen Schauspielern.
Achso, das ist Til Schweiger.
Das sind Zehntel Schweigers. Das sind immer unglaublich lange Einstellungen vor unglaublich opulent ausgestatteten Kulissen und es tänzeln immer mindestens 10 Leute durchs Bild gleichzeitig und machen irgendwas.
Das ist ja krass.
Und halten Hühnchen hoch, gucken in die Kamera, erwürgen jemanden, drücken jemand die Augen raus. Das ist ein ziemlich gruseliger Film. Den habe ich also auch gesehen. Aber wenn ihr irgendwie russische Science-Fiction guckt, fangt mal mit Solaris an und Stalker von 1979. Der ist insofern interessant, der ist komplett ohne Budget gedreht. Ich habe nämlich die Andrei Tarkovsky Collector's Edition gekriegt. Ja. Da sind 6 Filme drauf.
Das kann ich bestätigen, ich war dabei, als du die Box überreicht bekommen hast im Park.
Richtig.
Also hinter einem Gebüsch, wo normalerweise Drogen getauscht werden, wechselten dann DVD-Boxen dem Besitzer.
In Wirklichkeit tauschen die da Pokémon-Karten.
Oh Gott, gehen wir weg mit Pokémon-Karten. An der Schule grassiert das momentan. Ich habe die Tochter abgeholt und die stand in so einem Pavillon auf dem Schulhof und alle Kinder in diesem Pavillon der 3. Klasse haben Pokémon-Karten getauscht.
Krass!
Die sind jetzt voll im Pokémon-Fieber. Also Niago war irgendwie noch 1. Klasse und jetzt sind sie im Pokémon-Fieber und die tauschen da hinten und her. Und der Erzieher sagte auch noch, ach, geh mal weg. Ich habe da auch keinen Überblick mehr. Jetzt mussten wir noch Pokémon-Karten bestellen. Und ich muss jetzt irgendwie mal eine Liste mal anfertigen, was diese Karten denn eigentlich wert sind, weil die haben ja irgendwie doch irgendwie, glaube ich, auch so gewisse, wie früher in unserer Episode 2 mit den Star Trek-Karten, werden die auch unterschiedliche Kampfkraft haben, sowieso, aber auch unterschiedliche Wertigkeiten und verschiedenen, also es wird wahrscheinlich so Ultra-Commons geben, die Simon Tarsis, und dann wird es dann wahrscheinlich auch Ultra-Rare-Karten geben.
Ja.
Und ich muss einfach gucken, dass die Tochter sich nicht übers Ohr hauen lässt auf dem Schulhof.
Ja, also ich glaube, wie war das noch damals? Die seltenen Karten, die gingen so für einen Zehner oder so. Und ich glaube, es gab dann so ein paar, irgendwie, die gingen für einen Hunni oder so. Aber da gab es ja auch nur ein oder zwei
Mark,
von. Ne?
Mark allerdings. Die Future Richtig, Enterprise kostete 120 Mark.
Ich denke mal, in dem Bereich wird sich das wahrscheinlich, oder noch drunter wird sich das auch abspielen, oder? Okay, mit Inflation, aber dafür sind es kleinere Kinder, ich weiß es nicht.
Ja, das versuche ich noch rauszufinden. Also das werde ich auf jeden Fall mal machen. Mal
du guckst das Deck von deiner Tochter durch und dann nicht. Und die auch nicht. So. Die kommen jetzt in Klarsichthüllen.
Die darfst du mit denen ja darfst du nicht sagen. Mehr spielen. Das muss ich ja wirklich sagen, nicht? Das ist halt irgendwie, die sehen ja vielleicht, wie geht's dir nach Hübschigkeit oder keine Ahnung was.
Na klar.
Die Karte gefällt mir und der sieht komisch aus, also geht der weg und der wäre aber irgendwie 12,50 Mark wert gewesen oder was weiß ich was. Man weiß es nicht.
Ja, ist schade, wenn das sowas schon in das Spiel quasi einfließt, ne? Also dieser ans Geld denken.
Ja, und aber so ist das. Also du weißt doch, wie das ist in der Schule. Ja? Dann wirst du behumst, ja, von irgendwelchen Typen.
Oh,
abgezockt auf dem Schulhof.
Entweder du wirst behumst oder du behumst andere.
Genau. Und ich versuche halt irgendwie, dass die auf der Behumser-Seite steht.
Weißt du was? Leg doch einfach die Dinger auf den Fotokopierer.
Das ist eine gute Idee. Ich war aber echt überrascht, dass die Dinger auf Deutsch sind tatsächlich. Also es muss ja vielleicht die gleichen Pokémon-Karten auch auf Englisch geben.
Ich wollte gerade sagen, auf Japanisch würden die wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
Ja, oder auf Polnisch. Müssen wir mal gucken, ob es die in Polen gibt.
Das wäre natürlich auch cool, wenn der so mit so polnischen Karten wird. Oder Pikachu plötzlich eine Zigarette im Schnabel hat oder so. Oder
im geklauten Auto sitzt. Oh, Klischee. Nein, also liebe Hörenden, also bitte, 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 wenn ihr irgendwie irgendwas mit Pokémon am Hut habt, ich habe keine Ahnung von dem Quatsch, lasst einen Kommentar da oder schickt mir mal eine Liste, was diese komischen Pokémon-Karten, es gibt doch verschiedene Reihen, also es gibt ja irgendwie diese GX-Reihe, es gibt ganz normale, ich blicke da einfach nicht durch.
Und hör mal, hier unsere Würselner-Clique, schöne Grüße, falls ihr zuhört, die sind die letzten Jahre ganz, ganz stark von Ingress nach Pokémon gewechselt, Pokémon Go. Von daher war ich das ein bisschen auf dem Laufenden, weil ich da in diesem Telegram-Chat mit drin bin. Und das läuft ja jetzt schon. Wie lange läuft Pokémon? Also, das gab es ja dann erstmal als Kartenspiel, dann als Gameboy-Spiel, das war ja wohl der Hit auf dem Gameboy. Also, so richtiger Hit.
Also, dann weißt du, wie alt es ist.
Ja, genau. Auf den diversen Nintendo-Systemen und jetzt mittlerweile, ja, dann kamen die Fernsehserien und die Kinofilme, nehme ich mal an, auch und so weiter, ne? Mhm. Gott, I catch them all, sag ich nur.
Ja. Ich dachte eigentlich, das Pokémon Go wäre so ein Hype gewesen, der wieder abgeebbt ist, aber im Gegenteil.
Neue.
Also, wir haben in Cottbus am Amtsteich, da wo die ganzen Ratten sind, gibt es nicht nur haufenweise Ratten, sondern auch haufenweise Pokestops und Arenen. Und da spawnen wohl die richtig geilen Viecher, wurde mir gesagt.
Oder deine Tochter?
Ach so. Nee. Okay. Von Kollegen. Ich habe zwei Kollegen mindestens, die Pokémon Go spielen.
Ja.
Und es ist tatsächlich also total absurd. Du gehst da an einem Samstagnachmittag in Richtung Amtsteich in Cottbus und du siehst schon haufenweise Jugendlichen und auch nicht ganz so Jugendlichen Gruppen Richtung Amtsteich laufen mit diesen Nabelschnüren. Also du siehst schon die Handys, die am Akkupack hängen. Da weißt du schon, aha, Pokémon Go oder Ingress. Irgendwas in der Art. Und dann ist dieser komplette Park voll mit Typen, die Pokémon Go spielen.
Ja.
Und Ingress-Portale müssen da auch sein, haufenweise.
Ja, du musst mal überlegen, wie viele Triebe das im Menschen befriedigt, ja? Du hast den Sammeltrieb, du hast den Jagdtrieb, du hast den Territorial-Verteidigungstrieb sozusagen, ja? Und den Spieltrieb.
Und das Kind kommt mal vor die Tür.
Wenigstens will sie jetzt nicht mehr in den Dschihad. das ist echt Triebbefriedigung par excellence. Und ja, nebenbei fallen da bestimmt ganz, ganz viele nützliche Informationen noch mit ab. Beziehungsweise du hast halt auch, wie beim Geocaching ja auch, so ein bisschen, dass mal so die verlasseneren Plätze auch mal ein bisschen bespielt werden, ja? Dass mal so Leute mal irgendwo hingehen, wo sie sonst nicht hingehen, so, ja.
Wie den Cottbuser Amtszeich zu den Ratten.
Genau, genau. Mhm. Oder wo sonst irgendwie die Penner rumhängen.
Das ist aber echt absurd, also wie voll dieser Park am Wochenende ist mit Pokémon-Go-Spielern.
Ja, also ich kann dem jetzt nicht viel Negatives abgewinnen, es kostet wohl nichts, ne? Außer deine Seele.
Ist dir das in Berlin aufgefallen? Also dass da im Park haufenweise Pokémon-Spieler wären, neben den Drogendealern?
Fragt mich einer, also ohne dass ich irgendwie was gemacht hätte, so, bist du Zivilpolizist? Ich sag so, ja, verdammt, du hast mich erwischt. Papiere bitte. Und ihr ganzes Drogengeld sofort.
Und die Drogen auch.
Und die Drogen auch, sonst wandern sie in den Bau.
Bist du nicht mal für einen Zivilbullen gehalten worden, weil du irgendwie merkwürdige Schuhe getragen hast?
Ich bin da mit meiner Adidas-Regenjacke und ich denke, es waren irgendwie meine Georgs-Rentnerschuhe. Vielleicht deswegen, keine Ahnung. Vielleicht wirklich auch einfach so seriös.
Ja, bestimmt. Wir verlinken hier ein Foto von Sebastian.
Nee, auf deine Frage zurückzukommen. Es ist mir nicht so stark aufgefallen, wie es mir in Aachen aufgefallen ist letztes Mal. Also in Aachen, falls das nicht richtig rübergekommen ist. Da saß ich im Bus und da saß auf der Rückbank und noch auf den zwei Bänken davor so eine Clique von Turbo-Nerds. Männlich wie weiblich, in beiden Varianten, mit ihren Handys und die haben Ingress gespielt. Ansonsten hier in Berlin, du weißt ja nicht, wenn eine Gruppe Touristen steht mit dem Handy in der Hand, machen die gerade Selfies, bespielen die gerade ihren Instagram-Account oder zocken die. Also so nah gehe ich dann meistens auch nicht ran. Also ich würde eher sagen, nee, weil hier gibt es auch andere Ablenkungen.
Ja, vermutlich.
Ich weiß es nicht. Also nee, ist mir nicht. Achso, ich war doch, ein paar Mal war ich doch hier in der Seabase. Das ist so ein Café, Schrägstrich, Werkstatt von diesem Chaos Computer Club. Da war ich auf der C++ User Group, hab mir Vorträge angehört. Und die hatten die Nähe.
Ich stell dir das so vor, dass dann gefragt wird, wo ist eigentlich die C-Sharp User Group? Die sitzt da drüben.
Spalter! Nee, die hatten einen anderen Termin. Ich weiß nicht, ob die da rein dürfen. Die hatten die nähere Umgebung so als Architekturmodell nachgebaut. und die Portale so als farbige LEDs darin markiert. Und die, die zeichnen dann immer den aktuellen Besitzstand von diesen Portalen dann an. So als Projekt nehme ich mal an, als Bastelprojekt halt. Ne? Das fand ich auch cool.
Krass.
War auch so richtig schön, ist so, wie man das aus den Architektur von der RWTH, ach vergiss es. Ja.
Ich habe ja auch russische Filme gesehen, ist schon eine Weile her. Hier in Cottbus ist ja das Osteuropäische Filmfestival jedes Jahr im November. Und als ich noch kinderlos war, bin ich da ja immer hingegangen. Es gibt dann immer so eine Kurzfilmnacht mit osteuropäischen Kurzfilmen. Die sind immer relativ cool. Und ein Film, den ich gesehen habe, das war kein Kurzfilm, aber das war so ein Doppelfeature, war Der Stern. Das ist ein sowjetischer Kriegsfilm aus den 50ern. Spielt halt im Zweiten Weltkrieg und ist irgendwie ziemlich cool. Dann hatten sie davon ein Remake gemacht, irgendwann aus den 90ern logischerweise oder der frühen 2000er. Okay. Und mein Gott, ist der pathetisch und schlecht.
Also ungefähr wie Solaris 2000 sich zu Solaris 1979 verhält.
Ja, vermutlich. Deswegen denke ich tatsächlich, dass Solaris, dass das Original wahrscheinlich besser ist als das Remake, was ich hier habe. Ich würde ihm eine Chance geben.
Auf alle Fälle. Ich habe mir Solaris das Remake angeguckt und bin auch nur tatsächlich bis zu einer halben Stunde oder so gekommen, weil dann fand ich ihn irgendwie doof. Dann hatte ich mir damals über irgendeinen Sharing-Client die russische Version runtergeladen. Bloß die war leider ohne Untertitel auf Russisch. Und du verstehst, du hast keine Chance, diesen Film irgendwie zu verstehen, wenn du den Text nicht verstehst.
Ja.
Und deswegen war ich so froh, dass ich den jetzt dieses Jahr gekriegt habe und mir angeguckt habe. Ja, es ist wirklich Science-Fiction-Film. Es ist also so schon so ein bisschen auf sehr intellektuell gemacht, finde ich. Also, aber eigentlich auch wieder nicht zu viel. Also, es ist sehr langsam. Es ist unglaublich lange Einstellungen. Mhm. Es wird viel gefilmt, was nicht so viel direkt unmittelbar was mit dem Film zu tun hat, wo man sich dann denken muss, was könnte das jetzt sein? Aber wo man auch dann oft denkt, der Typ hat einfach gerne gefilmt. Und hat er auch. Also die zwei Filme, die ich jetzt von ihm kenne, die strotzen nur so von Aufnahmen von zum Beispiel so Lost Places so ein bisschen, ja?
Ja.
Oder auch mal einfach nur ein Flusslauf, wo halt sehr schön sich so die Algen drin wedeln, so, oder Laub, so, ja. Aber wirklich wunderschön alles gefilmt, aber es dauert halt ewig, bis das mal so ein bisschen in die Pötte kommt. Aber dieser Solaris-Film, der hat wenigstens noch eine Handlung, die nachvollziehbar ist. Ja. Und es gibt ein Geheimnis zu lösen und am Ende wird das auch so ein bisschen aufgeklärt. Und zwischendurch wird halt was über die menschliche Natur erzählt. Und so mag ich meine Science-Fiction-Filme.
Dann darf ich dir was ans Herz legen, nämlich die Rückspultaste. Kennst du den Podcast?
Nee.
Das ist der Sebastian, der auch Trek am Dienstag macht. Macht also schon längere Zeit die Rückspultaste mit dem Jan, glaube ich, heißt er zusammen. Und beide durfte ich kennenlernen auf der FedCon, also persönlich kennenlernen. Und daraufhin habe ich mal die Rückspultaste gehört und ein wirklich ein toller Podcast. Und der macht jetzt ein Special. Der ist so wirklich so hörspielartig und wirklich aufwendig produziert. Jetzt ist der dritte Teil rausgekommen und es geht um Mondgeschichten. Also in der Rahmenhandlung ist Sebastian in einer Kapsel auf dem Weg zum Mond.
Oh.
Und er spielt auf Kassetten, logischerweise, immer irgendwelche Tapes ein, Interviews. Und er bespricht halt im ersten Teil vor allen Dingen die frühen Filme aus den 20ern, 30ern, 50ern, die
sich mit der Mondfahrt
besprochen. Ja. Richtig alte Sachen. Also da sind auch sehr viele sowjetische Filme dabei, die halt gedreht wurden, aber dann von Stalin einkassiert wurde, weil ihm das wahrscheinlich zu unsowjetisch gewesen ist.
Hey, die Rückspultaste. Gut, ich habe es mir mal wirklich in mein kleines schwarzes Büchlein geschrieben.
Und wirklich die letzten Teile zu dieser Mondfahrt, das ist ein wunderbares Unterhaltungs-, also wirklich super aufwendig produziert, ein Traum.
Okay, also ich nehme an, auch gut dann, also nicht nur aufwendig, sondern auch gut.
Ja, ja, auf jeden Fall, total unterhaltsam. Jeder Teil irgendwie 3,5 Stunden, aber der hört sich weg wie 0,nichts.
Ja, ich höre das ja immer gerne, wenn ich meine Bastel-Computerspiele bastle. Mhm. Da habe ich mir auch das ganze Wahllokal Ost mal angehört, weil ich mich doch mal mit dem Wahlprogramm irgendwie der aktuellen Parteien mal auf dem Laufenden halten wollte. Und die bin ich jetzt durch, bis auf die Wahlnachlese, die ja jetzt war. War ja für die Leute, die weiter weg irgendwie. Aber ich glaube, das hat durch die ganze BRD geschallt, oder? Diese zwei Landtagswahlen.
Du sprichst mit einem Menschen, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Brandenburg arbeitet. Also insofern hat mich das schon irgendwie.
Aber haben die Kollegen beim WDR das auch, ist es da auch so durchgezimmert, durchgebrettert?
Ja, natürlich. Also das ist, hat natürlich, ich war im Nachgang halt auch unterwegs, in einem Dorf, was irgendwie zu 50% AfD gewählt hat, und die Bilder gingen halt auch durch die Tagesthemen und durch den Brennpunkt Spezial. Ja. Also ja.
Aber das ist jetzt vorbei und es braucht wieder frische Podcasts.
Aber gerade heute sind halt irgendwie 3 Meldungen an diesem Wochenende aus Hessen aufgeploppt. Von hessischen Polizeischülern, der erste NPD-Bürgermeister oder Ortsvorsteher, der mit den Stimmen von SPD und CDU gewählt wurden. Nein. Und FDP. Ich wusste gar nicht, dass es die NPD noch gibt. Also das ist kein rein ostdeutsches Problem. Also Hessen scheint da momentan auch ziemliches Problem zu haben.
Also für mich sind das bis zum Beweis des Gegenteils Leute, die Richtung Faschismus marschieren und daher unwählbar. Und Leute, die das aus Protest wählen, die sollten echt mal überlegen, ob sie nicht langsam mal erwachsen werden. Das ist so ungefähr wie so ein Jugendlicher, der irgendwie nicht, keine Ahnung, zu Hause nicht zufrieden ist und dann das Haus abbrennt.
Gutes Bild.
Brennt das Haus bitte nicht ab. Da wohnen auch andere Leute drin. Und die finden das ganz okay.
Das wäre sehr nett. Ja, man könnte das Haus mal aufräumen, das ist schon richtig, aber abbrennen muss man es nicht gleich.
Richtig.
Schönes Bild. Aufräumen. Schönes Bild.
Mit eisernem Besen, Sascha.
Wer chemisch bewandert? Wieder mal keiner.
Mal richtig durchfegen. Nein, ja. Ach, das weiß ich.
Apropos mal richtig durchfegen. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon erzählt habe, aber also dir habe ich es bestimmt schon gesagt. Wir waren ja noch an der Ostsee im Urlaub.
Ja.
Und in diesem Apartment gab es kein WLAN, es gab ganz schlechten Handyempfang, aber es stand dort leider kein Röhrenfernseher, es war schon ein Flachbildfernseher, aber unter dem Flachbildfernseher war kein DVD-Spieler, nein, ein VHS-Rekorder. Und haufenweise alte VHS aus den 90ern und 2000ern. Großartig. Also wir haben abends da gesessen, haben uns eine VHS eingelegt und haben unter anderem tatsächlich nochmal Lola Rent geguckt. Wir haben drüber gesprochen hier im Podcast.
Ach.
In Knocking on Heaven's Door, also so wirklich voll die 90er-Dröhnung. Und einen Pokémon-Film haben wir geguckt, genau.
Pokémon-Zeichentrickfilm, oder?
Ein Pokémon-Zeichentrickfilm. Und es gab wohl irgendwie noch einen Vorfilm. Und ich habe nur den Vorfilm gesehen und ich habe gedacht, ich muss raus. Ich verstehe nicht, was hier passiert in diesem Film. Weil der war irgendwie, das war nur diese Gruppe um Pikachu und diverse Pokémons, die dann irgendwelche anderen Pokémons erwecken und aber nur in diesem reden die ganze Zeit. Ich habe gedacht, was um alles in der Welt ist das? Ich verstehe es nicht. Ich bin dann rausgegangen, um irgendwie noch eine Überweisung zu tätigen, weil draußen konnte ich dann mit meinem Handy doch irgendwie ins Internet, bin dann wieder reingekommen und dann stellte ich fest, aha, es war da nochmal ein richtiger Film zwischendurch drin und das war nur der Vorfilm und der richtige Film war halbwegs nachvollziehbare Handlung. Ich kriege ja immer von André vom Kamehameha Podcast diverse Dragon Ball Filme vorgesetzt, die ich gucken muss und ich fand den Pokémon Film besser als diese Dragon Ball Filme.
Ja, sie müssen die böse Macht besiegen. Kannst du dich noch an diese South Park-Folge erinnern?
Aber irgendwie Eltern ganz Kugeln mussten die trotzdem zusammentragen.
Ja, nee. Kugeln sind immer wichtig. Nee, da gibt es den Eltern genauso wie dir. Die auch so mal, ich weiß nicht, ist das hier schlecht für die Kinder oder nicht? Ich verstehe es einfach nicht.
Wir werden alt, Sebastian. Ja, wir sind alt. Da hilft alles nichts. Da beißt die Maus keinen Faden ab, sage ich dir.
Hast du zu diesem Thema schon Once Upon a Time in Hollywood gesehen, weil da geht es nämlich auch um alternde weiße Männer.
Nein.
Hauptsächlich, in der Haupthandlung. Leonardo DiCaprio und Brad Pitt spielen jeweils einen Schauspieler und seinen Stuntman.
Hörte davon.
Die Leonardo DiCaprio-Rolle hat halt gerade seinen Höhepunkt überschritten der Karriere. Ist es ein bisschen auf dem absteigenden Ast und muss damit halt auch klarkommen. Das hat mir, ich habe gesagt, das spricht mir jetzt schon ein bisschen aus der Seele. Doch, ja, weil der ist halt auch so ein bisschen sensibler Künstlertyp halt auch, ne? Der es auch nicht so ganz nach oben geschafft hat. Also,
unser Durchbruch steht da noch bevor.
Ja. Ja, nee, du hast recht, Entschuldigung, habe ich vergessen, ja. muss ich mir auf den Unterarm tätowieren, dass ich das. Mein Durchbruch steht doch bevor.
Und wenn es ein Magendurchbruch ist.
Genau, oder ein Blinddarmdurchbruch. Oder ein Bruch, einfach nur. Leistenbruch, genau. Leistenbruch.
Den muss man sich erstmal leisten können.
Boah.
Was wir aber auch noch geguckt haben im Ferienhaus, war tatsächlich Bloodsport. Und die anwesenden Damen haben gesagt, oh geil, Bloodsport, das möchten wir gucken.
What?
Weil das hatten sie wohl früher mal geguckt. Was wir aber nicht wussten war, die Version, die wir dort fanden, war die FSK 16 Version von Bloodsport. Und ich sage mal, von diesem Namen Bloodsport ist noch ein Teil übrig geblieben.
Ich nehme an, das ist nicht Blood.
Ja.
Aber hat, ach, da hat, ja, jetzt, okay, du hast, ich glaube, du hattest mir schon mal davon erzählt. Ja,
mit der
erzähl mal allen, erzähl mal weiter, was Bloodsport ist. Weil Bloodsport, glaube ich, kennt nicht jeder.
Ist ein Film von Jean-Claude und von und mit Jean-Claude Van Damme. Und der ist wohl mehr oder weniger auf den Schneidetisch, auf den Boden gefallen, in den Papierkorb. Und alle haben gesagt, der wird nix, das können wir nicht. Also zeichnet irgendwie die fiktive Geschichte einer angeblich realen Figur nach. Der sich aber alles mehr oder weniger, hat sich im Nachgang rausgestellt, auch aus den Fingern gesogen hat. Also es geht halt um einen Amerikaner, der an einem super geheimen Kampfsportturnier teilnimmt und das natürlich gewinnt. Und angeblich hat dieser Typ, der auf dessen Geschichte das basiert, auch an diesem Turnier teilgenommen, aber es gibt überhaupt keine stichhaltigen Belege, dass es dieses Turnier überhaupt gibt. Aber trotzdem war Jean-Claude Van Damme als Hauptdarsteller von diesem Film so angetan, dass er quasi sein Privatgeld zur Verfügung gestellt hat und sich selber nochmal hingesetzt hat und quasi die ganzen Schnipsel vom Boden aufgehoben hat und einen Neuschnitt dieses Films gemacht hat. Und der war anschließend saumäßig erfolgreich und hat natürlich auch ein bisschen den Durchbruch für Jean-Claude Van Damme bedeutet.
Es geht jetzt da so um Straßenkämpfe, so Leute, die den Käfigen sich auf die Schnauze hauen? Oder
nee, also er ist eigentlich ein US-Soldat und reist nach Japan, Südkorea, Nordkorea, China, irgendwo nach Asien zu einem Turnier. Vietnam, man weiß es nicht.
Um meist eine Lektion zu erhalten.
Um dort quasi anzutreten. Und sie treffen sich da und bis der erstmal da ist, vergeht eine ganze Weile, weil vorher kommt irgendwie die längste Rückblende der Filmgeschichte, weil er besucht seinen alten Meister und wir kriegen in Form dieser Rückblende mitgeteilt, wie sie sich kennengelernt haben. Nämlich, dass er als Jugendlicher mal in das Haus des Meisters eingebrochen ist und dann hat er sich mit dem Meister angefreundet, mit dem Sohn des Meisters. Der Sohn des Meisters ist irgendwann gestorben und dann hat er ihn anstatt seines Sohnes angenommen und trainiert gegen seinen anfänglichen Widerstand. Ich glaube, diese Rückblende dauert 20 Minuten, wird immer nur unterbrochen von gelegentlichen Bildern von Jean-Claude Van Damme heute, also damals in den 80ern, wie er da steht im Zimmer und auf ein Schwert guckt. Es ist wirklich. Mm-hmm. Und diese FSK 16 Version ist quasi, die geht auf die Tanzfläche, wollte ich schon sagen, auf die Matte. Kämpfen ein bisschen. Man sieht eine entsetzte Reaktion des Publikums. Kampf ist vorbei.
Das war dann der Blatt, der rausgeschnitten worden
und
ist.
Und ein bisschen Blatt liegt da noch im Nachgang auf dem Boden.
Okay, ich überlege jetzt krampfhaft irgendwie einen Film, der auch so eine lange Rückblende hatte, weil da gab es bestimmt schon mal welche. Man könnte ja auch sagen, der spielt in zwei Handlungsebenen, aber die sind nicht parallel. Also es ist dann echt dann so 20 genau. Minuten am Stück und dann geht's wieder. Ja.
Okay. Mhm. Bis der erstmal bei diesem Turnier ist, ist glaube ich eine Stunde rum.
Okay.
Aber es ist erfrischend. Also die FSK 16 Version von Bloodsport ist, glaube ich, der unfreiwillig komischste Film, den ich je gesehen habe.
Ach so. Aber sehr erfolgreich, sagst du.
Ich glaube, der war sehr erfolgreich. Also, der hat, glaube ich, mehr eingenommen, als er gekostet hat.
Krass. Wo wir gerade bei privatem Geld sind, das zur Verfügung gestellt worden ist.
Ah, tolle Überleitung.
Aha,
warte mal, mein sarkastisches
Klopfen. Ist das jetzt sarkastisch oder wird das dann nachher noch stärker? So, ja, ich habe aufgepasst, erstens. Und zweitens mal können wir ja mal zum Thema kommen.
Ja, nach einer halben Stunde kann man mal zum Thema kommen.
Alle Filme, die wir bisher erwähnt haben, inklusive des Bloodsport, sind, glaube ich, interessanter als der, über den wir jetzt reden.
Was? Das ist eine steile These, Sebastian.
Ja, nee, das ist auch meine persönliche Meinung.
Echt?
Ja.
Nein, doch.
Oh. Oh, da bin ich gespannt. Jetzt wird's interessant.
Also, soll man erst mal sagen, worum es geht.
Ja, wir reden über Deep Space Nine. Wir haben schon mal in der 50. Folge über Deep Space Nine geredet, aber wir reden über einen Film über Deep Space Nine, denn der Produzent Ira Stephen Baer wollte $150,000 sammeln.
Ich glaube, es waren 350.000, aber gut.
Ich habe was von 150 gelesen.
Ziel waren irgendwie 382. Ach, nee. Okay, kannst recht haben. Jedenfalls am Ende
hat er auf jeden Fall $650,000.
$650,000 so. Am Ende rausgekommen. Also als es, ja, Ja, erzähl weiter.
Weil er quasi zum Jubiläum von Deep Space Nine 25 Jahre nach dem Start von Deep Space Nine quasi nochmal alle zusammentrommeln wollte und mal zurückblicken wollte auf die Serie.
Ein dickes Sternchen bei alle.
Ausgenommen Avery Brooks, der ist verrückt.
Ach, Hutsch ist verrückt.
oder normaler, als wir uns alle denken.
Nee, hast du The Captains gesehen mit William Shatner?
Nein.
Guck dir die Szene mit, der ist bei YouTube verfügbar, also die Szene mit Avery Brooks. Avery Brooks sitzt am Klavier und Shatner versucht Avery Brooks zu interviewen und Avery Brooks fängt an, irgendwie wild vor sich hin zu faseln und klimpert dabei am Klavier und fängt an zu singen. Und Shatner versucht irgendwie peinlich berührt irgendwie damit einzustimmen. Und sein Blick sagt, hoffentlich bringt er mich nicht um, bevor ich hier dieses Haus wieder verlasse. Avery Brooks ist definitiv verrückt.
Im Film, also in dem Babylon 5 Film, wir können mal kurz sagen, wie er heißt.
Oh, danke für Babylon 5.
Also in den Deep Space Nine Film What We Left Behind, richtig? Hm? Und da wird gesagt, Avery Brooks sah halt so mehr ein Jazz-Pianist als Schauspieler. Also er ist so Schauspieler, wie Jazz-Pianisten Jazz-Pianisten sind.
Ich glaube, keiner wollte ernsthaft sagen, Avery Brooks ist verrückt. Alle haben nur gesagt, ja, er ist halt Jazzmusiker. Er ist Jazzmusiker. Und Avery Brooks wollte nicht auftauchen, weil er gesagt hat, seiner Meinung nach ist alles zu Deep Space Nine gesagt.
Ja, aber es gibt ja verschiedene Varianten von verrückt. Es gibt ja paranoid Schizophrene und es gibt, keine Ahnung, Leute, die denken, wir werden mit Jod im Salz umgebracht oder keine Ahnung. Und er ist halt Jazzkünstler verrückt. Ja. Hast du mal einen Helge Schneider-Film gesehen? Also jetzt konkret zum Beispiel einen Jazzclub zum Beispiel.
Nein.
Der porträtiert ja auch Jazzmusiker. Und also den speziellen Wahnsinn, diesen speziellen Musikerwahnsinn, aber dann halt in der Variante Jazzmusiker. Und das scheint schon so ein bisschen eine anerkannte Form des Künstlerwahnsinns zu sein. Ah. Ich habe es, glaube ich, damals in der Folge schon gesagt, ich konnte mit der Art und Weise, wie er Sisko gespielt hat, nicht viel anfangen. Ich bin da nicht reingekommen in den Charakter. Ich habe den nicht verstanden, was er da spielt.
Ja, er bellt immer sehr, ne?
Ja, nicht nur das, alles. Auch wenn er nicht bellt, auch wenn er nur so irgendwie ausdruckslos in die Kamera guckt. Oder erinnerst du dich daran, als wir über diese Folge, war das die Folge mit der Doppelfolge, wo er dann diesen Fanrichter verhört und dann irgendwie eine Fangfrage stellt und dann so manisch, diabolisch in die Kamera guckt, so
ja, der Brooks ist verrückt.
Ja, das spielt er ja nur. Aber er spielt es halt irgendwie, das passt auch nicht zu seinem Charakter. Also, weißt du, da passt irgendwie nichts, fand ich, an seiner Performance. Also wie so Jazz halt, ne? Also vielleicht passt es dann insgesamt im Gesamtkontext dann doch irgendwie, aber auf einer Ebene, die sich halt in diesem Kontext nicht erschließt. Im Kontext der Serie, der sonstigen Serie. So, What We Left Behind fängt an mit Quark. Er singt. Armin Shimmerman, richtig?
Ja, das Red Pack von Deep Space Nine, genau.
Das Red Pack.
Nicht
das
Armin, Nock singt.
Ach, Locke singt das. Ach, verdammt.
Aaron Eisenberg.
So wird das übrigens jetzt weitergehen mit den Fehlern und mit den Namensverwechslern, weil ich war weder der große Deep Space Nine-Fan, noch bin ich ein großer Fan von diesem Film gewesen. Er war nicht schlecht jetzt so, ne? Es war Fanservice der Film. War ja auch so zu erwarten, wenn der von Fans irgendwie finanziert worden ist, ja?
Der ursprüngliche Plan war ja, wir gehen alle am 26. Juni, da lief das Ding im Kino, ins Kino, also alle in Anführungszeichen, also Sebastian und ich, und wir treffen uns am nächsten Tag irgendwie bei Mumble und reden drüber. Es ist ein bisschen später geworden. Bisschen, also wenn unsere Erinnerungen etwas verblasst sind, dann tut uns das leid.
Organisiert ist das von dem, ich habe da übrigens jetzt erst das Wort Showrunner gelernt. Früher dachte ich immer, das wäre Chefautor oder ja, Chefautor halt, ne? Aber Showrunner ist quasi derjenige, der Chef von den anderen Autoren ist, die die Serie schreiben. Und der hat die Vision. Er ist der Vision Holder, sozusagen, ja? Und der, das war König Blaubart. War das nicht König Henry der Siebte oder sowas? Ich hatte gerade schon mit meiner Freundin drüber geredet. Sie meinte, nee, König Blaubart wäre eine Märchenfigur. Aber ich dachte, irgendein englischer König hätte auch diesen Spitznamen gehabt.
Ein Pirat.
Arr.
Blaubart.
Ja, also der jedenfalls, der hat das wohl alles organisiert und das mit dem Crowdfunding irgendwie eingetütet. Und ich glaube, die Grundprämisse war, wir treffen uns, also zumindest ein Teil war, er trifft sich mit den Autoren und wir schreiben eine Fortsetzung. Wir schreiben den Pilot von der Fortsetzung von Deep Space Nine.
Für die achte Staffel sozusagen.
Für die achte Staffel sozusagen. Und das dann gemischt mit Gesangsperformances von den Schauspielern, remasterten Originalszenen aus der Serie und ganz, ganz viele Interviews natürlich. Und nicht nur Einzelinterviews, sondern halt auch so Gruppeninterviews, ne? Mit den wichtigsten Schauspielern außer Avery Brooks. Und
verrückt.
Ja, und das ist der Film.
Ja, also wie Sebastian schon sagt, Fanservice in wie vielen Minuten? Ich weiß gar nicht.
Boah, ich habe mich nicht groß gelangweilt. Das nicht. Das will ich jetzt nicht sagen.
Nee, ich mich auch nicht. Also ich fand das super.
War auch nicht zu
140
lang.
Minuten.
Doch so, doch.
140 Minuten. Ich fand es erstmal total erstaunlich, dass das in Deutschland im Kino gezeigt wird. Deep Space Nine war in meiner Wahrnehmung nie eine Serie, die in Deutschland sehr bekannt war.
Das habe ich auch im Film gelernt, einen wahnsinnigen Turbo-Boost jetzt gekriegt durch Streaming.
Ja.
Das habe ich im Film gelernt und dann nachher auch im letzten Mal nachgelesen. Der war dann plötzlich dann irgendwie bei Netflix und so, ne? Und da ist es nochmal richtig abgegangen.
Ja, weil man dann natürlich nicht alle zwei Wochen oder jede Woche nur eine Folge gucken konnte, sondern, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, Binge-Watching konnte.
Mhm.
Und im Gegensatz zu Babylon 5, was ja nicht bei Netflix ist und auf keinem anderen Streaming-Dienst, konnte man bei Deep Space Nine halt das würdigen, was man in den 90ern vielleicht etwas befremdlich fand, nämlich einen zumindest in Teilen kontinuierlichen Handlungsverlauf.
Richtig, das über episodenübergreifende Erzählen. Das war ja was, wo auch dann der, wie hieß denn jetzt der Showrunner?
Ira Stephen Bear.
Ach, hier steht's auch, Ira Stephen Bear. Ich habe nur den Namen aufgeschrieben, ohne dahinter zu schreiben, was das ist. Okay, Ira Stephen Bear hat das quasi in Star Trek dann sozusagen auch eingeführt. Ne? Ja, klar, war ja nach TNG, da gab's das noch nicht so sehr.
Was ganz gut ging, weil Deep Space Nine ja immer am Anfang parallel zu TNG lief, also Next Generation, was passenderweise immer als DNJ untertitelt wurde in den Untertiteln, das nächste Jahrhundert.
Richtig.
Das fand ich großartig. Ich habe es aber konsequent durchgezogen in den Untertiteln.
Richtig.
Und dann hieß es ja lange Zeit, okay, Deep Space Nine wird dann, wenn TNG vorbei ist, das neue Zugpferd, aber dann hat man ganz schnell Voyager ins Leben gerufen und DS9 hat immer so die zweite Geige gespielt, immer hinten runter, gefallen so leicht. Und das heißt aber auch zum Positiven, dass sich eigentlich keiner so richtig geschert hat. Und die konnten halt machen, was sie wollten bei Deep Space Nine.
Es gab halt bei Deep Space Nine kein Raumschiff, ne? Also was ist Raumschiff Enterprise ohne Raumschiff? So, ne?
Ja.
Und was, glaube ich, auch viel, also erstmal lief es in Konkurrenz zu TNG, was ja ein ziemlicher Erfolg war. Es hatte kein Raumschiff. Und es hat auch das gemacht, was du eigentlich schon immer kritisiert hast, so ein bisschen bei Star Trek, bei den neueren Sachen, dass halt mehr die Soap-Elemente im Vordergrund standen. Also die Beziehungen, die Liebschaften, die inneren Konflikte und so ein Kram. Und ganz stark Religion.
Ja, die Religion, ja, das hat mich damals schon ein bisschen gestört. Aber ich darf mich daran erinnern, dass ich damals schon gesagt habe, als das rausgekommen ist, dass ich es toll finde, dass man endlich mal quasi diesen Planet der Woche mal beleuchtet. Dass man einfach nicht sagt, okay, die Enterprise kommt hin, trifft irgendeinen Planeten mit einem Problem, versucht das Problem zu lösen und jettet weiter. Sondern dass man einfach sagt, okay, da kommt die Föderation auf diesen Planeten und wir gucken mal, was passiert denn jetzt eigentlich? Und halt dieses politische System mit Bajor, es war am Anfang so ein bisschen wie Episode 1 bei Star Wars, also es war ein bisschen zu politisch und dann diese ganze Religionsgeschichte. Ich finde zum Beispiel auch, es gibt diese eine Folge mit, ich würde schon sagen, Talibans Mond, aber der heißt irgendwie anders, wo dieser alte Sack auf dem Mond rumhängt und Kira muss dann dahin und ihn davon überzeugen, weil es gibt irgendwie einen Vertrag, den die provisorische Regierung von Bajor getroffen hat, weil sie irgendwie Geld braucht und irgendwas meinen wollen, muss er halt irgendwie sein Grundstück verlassen und sie soll ihn davon überzeugen. Sie ist eigentlich gar nicht, sie will das eigentlich gar nicht, aber muss halt im Auftrag der bajoranischen provisorischen Regierung das tun. Und es wird ja immer gesagt, ja, Kira, starker Frauencharakter. Und ich habe die Folge letztes Mal gesehen, ich habe gedacht, nein, die lässt sich nur rumschubsen, entweder von diesem Typen, von dem alten Sack auf dem Mond oder von Cisco oder von der bajoranischen Regierung. Das ist in dem Moment noch kein starker, später ja, auf jeden Fall. Also, naja.
Okay.
Wir schweifen ab.
Also der Film beginnt, wie gesagt, mit Norg singt. Und zwar in so ein Jazz, so ein Easy-Listening-Jazz-Stück, das sich nicht reimt, wo einfach nur Do you remember Deepest Nine? Do you remember Major Kira? Do you remember hier Captain Sisko? Und damals hier auf in Quark's Bar und so weiter. Also es werden halt Namen aneinander gereiht, um so ein bisschen in die nostalgische Gefühl so mit dem Dampfhammer schon mal ins Publikum reinzudrücken.
Also tatsächlich sind der Nock-Darsteller, der Quark-Darsteller und ich glaube der Damar-Darsteller als Red Pack unterwegs gewesen und haben diverse Auftritte gemacht. Also die haben eine Gesangskombo gegründet.
Und um das mal vorwegzunehmen, die ganzen Ferengi-Schauspieler waren mir jetzt in dem Film die sympathischsten. Und die haben ja auch gesagt dann in den Interviews, das waren immer diejenigen, die sich schon bei dem zu Hause getroffen haben und privat quasi da schon mal geprobt haben.
Krass,
das konnte ich mir dann so richtig gut vorstellen. Weil wenn ich mir das mal ins Gedächtnis rufe, wie die gespielt haben, die waren ja voll engagiert. Die waren ja immer voll in Rollen drin, haben da immer ihre Verrenkungen gemacht und ihre Grimassen geschnitten und so weiter. Ne? Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die unglaublich viel Spaß zusammen hatten. Mhm. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu dem Sisko-Darsteller. Ja? So ein unnahbarer, irgendwie leicht verrückter, den super einen auf Künstler machenden, waren die halt irgendwie so, ja, einfach coole Leute, die irgendwie so Spaß haben wollen zusammen. So kam das bei mir rüber. Ja.
Und ich glaube, der Spaß kam nicht zu kurz auf dem Set.
Das glaube ich auch, zumindest bei denen nicht. Ich weiß nicht, wie das war, wenn Avery Brooks dann das Set betreten hat. Ob dann sofort so alle Gespräche verstummen.
Sonst dreht er wieder durch.
Hooch ist tatsächlich verrückt.
Ja, ja. Aber im Grunde ist es halt eine Ira Stephen Bear Selbstdarstellungsshow.
Ja, er ist sehr viel zu sehen. Er hält sehr oft seinen blauen Bart in die Kamera.
Das muss aber auch über Jahre entstanden sein. Ich weiß nicht, hast du bei der Vorgeschichte irgendwas mitgekriegt? Also ich weiß ja, dass wir zumindest einen kennen, der das Ding mitgebackt hat.
Aha.
Ob das irgendwie immer wieder verschoben wurde, weil es hieß ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, aber bei mir war es so, dass vor der Dokumentation im Kino quasi Ira Stephen Bear an einem leeren Tisch gesessen hat und gesagt hat, okay, hier kommen gleich noch ein paar Produzenten und dann quatschen wir nach dem Film und jetzt viel Spaß bei dem Film. War das bei dir auch? Kam der Podcast anschließend noch?
Ja, da kam nach dem Abspann noch mal was und ganz ehrlich gesagt, da sind wir rausgegangen. Weil ja, die haben nur darüber erzählt, wie schwierig das war, das Originalmaterial zu kriegen.
Das war eigentlich Interessante, Sebastian. Mann, du kannst doch nicht rausgehen.
Ich hab mir das 10 Minuten lang angehört, aber das Thema wechselte ja nicht. Und dann wusste ich, okay, Information, es war schwierig, an das Originalmaterial zu kommen. Ist gespeichert. Was kommt jetzt? Oh, sie reden weiter darüber, wie es schwierig war, das Originalmaterial ranzukommen.
Da wollte ich dann mit dir noch, ich hatte noch eine Frage dazu, eine ganz spezifische, aber jetzt kannst du mir die nicht beantworten.
Frag mich trotzdem.
Okay, nämlich, wir springen jetzt gleich mal ans Ende. Die sagen nämlich, das fand ich total interessant, die haben so viel Geld eingenommen, dass sie gesagt haben, wir remastern einige Szenen neu in HD. Und sie mussten dazu aber ins Paramount-Archiv oder von CBS besser gesagt. Dann ist es nicht so, dass du sagst, okay, ich hätte gern aus Folge 4X12 die und die Szene, sondern du musst, die Bänder sind irgendwie sortiert nach Drehtag und dann gibt es auch noch verschiedene Takes sozusagen, weil das ist alles archiviert. Also auch die rausgeflogen sind, die nicht verwendet wurden. Und da muss man quasi irgendwie rausbekommen anhand der Schnittlisten und Drehlisten, welche Szene an welchem Tag gedreht wurde, um halt die richtigen Bänder irgendwie zu bekommen aus diesem Salzbergwerk. Das fand ich total faszinierend. Und wenn ich das richtig verstanden habe, und jetzt kommt meine Frage, ist es nämlich so, dass die quasi 2/3 des Archivmaterials da aus diesem Bergwerk geholt haben und eingescannt haben. Also es müsste doch eigentlich ein leichtes sein, das Material, was man hat, jetzt neu zusammenzuschneiden und Deep Space Nine auf Blu-ray rauszubringen.
Ich denke, diese Information mit den 2/3 ist falsch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie viele Stunden Deep Space Nine gibt es?
Eine Menge. 7 Staffeln, a 24 Folgen.
Genau. Jede Folge wahrscheinlich dann irgendwie so 3 bis 6 Stunden Rohmaterial. Da haben die sich nicht alles raus.
Das klang halt so, als hätten sie da haufenweise Material eingescannt. Also mehr, als sie brauchten.
Ja, also mehr, als sie brauchten vielleicht. Aber ich hatte so verstanden, dass sie schon ganz spezielle Szenen haben wollten. Mhm. Halt auch einfach, ne? Und das kam jetzt ganz gut. Sah halt aus wie so grobkörniger alter Film. Also schon die Kinofilm, ne? Aber sah nicht aus wie Video oder so.
Das war ja, aber das war doch... also es gibt ja diverse, das verlinken wir auch hier mal im Beitrag, haufenweise Gegenüberstellungen quasi SD und HD. Mhm. Und das ist schon Hammer.
Also, das sieht gut aus, die wirklich,
wie matschig sieht toll aus. Diese Serie war in den 90ern oder 2000ern.
Also wie wir sie halt gesehen haben, ne?
Ja, auf dem Röhrenfernseher, ja.
Auf dem Röhrenfernseher, irgendwie Satellitenreceiver durch den Videorekorder durchgeschleift mit selbstgelöteten Adapterkabeln von SCART auf Composite oder keine Ahnung was. Mit Lautsprecherkabel, ja. Das sah schon cool aus. Deep Space Nine sah auch schon immer gut aus. Das war damals auf dem Röhrenfernseher, ja, war das nicht von irgendwie einem Kinofilm zu unterscheiden für mich, für meine Augen.
Und so fängt das ja quasi auch an, ne? Sie steigen dann in so einer Schlachtszene ein und irgendjemand ruft, hey, Moment, du kannst ja nicht die besten Szenen ganz am Anfang vom Film packen. Das war irgendwie lustig.
Das war lustig.
Kommen halt sehr viele Interviews, die Ira Stephen Bear mit den Leuten geführt hat, teilweise in Gruppen. Hast du das verstanden, was Terry Farrell da irgendwie erzählt hat? Ihren komischen Zusammenbruch, wo alle daneben saßen und gedacht haben, so, ich möchte eigentlich am liebsten hier aus diesem Raum?
Ja, das war jetzt eine von den saftigeren Teilen, also wo man sich auch mehr von gewünscht hätte. wir reden von Kira, richtig? Dex, Entschuldigung. Garcia Dex. Ah, Namen. Sie hat ja, wir erinnern uns, zur letzten Staffel die Serie verlassen und wurde dann durch Ezri Dex, den Schauspielernamen habe ich vergessen, ersetzt. Und es war ja wohl wirklich
Nicole Burr,
dass sie sich... Also ein Grund auf alle Fälle war, sie hat dann doch die Schauspielerkarriere im großen Film irgendwie haben wollen. Oder sich ausgerechnet, sie hätte da Chancen. Und hat ja nicht so ganz geklappt. Was übrigens genauso ist wie bei dem Charakter von Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood. Der hat das gleiche Schicksal gehabt. Allerdings ist schon vorbei, als der Film spielt. Aber der war halt auch der Hit, der Hauptdarsteller in einer Hit-Western-Serie im Fernsehen. Hat dann die Show geschmissen, wollte groß in Hollywood rauskommen, hat es nicht geschafft und kriegt seitdem kein Bein mehr auf den Boden, weil die Fans hassen ihn. Deswegen, weil er die Serie geschmissen hat.
Okay.
So, und dieser Zusammenbruch von ihr, das war so ein bisschen, das mag meinetwegen auch gelaufen sein, dass sie sich halt schlecht behandelt gefühlt hat. Dass wohl auch so irgendwie der Produzent gesagt hat bei den Gehaltsverhandlungen für die nächste Staffel so, ja komm Mädel, hier, du talkst ja sonst nichts und hier hast du irgendwie deine sichere Sache, jetzt unterschreib mal lieber den Vertrag so. Und noch andere Sachen, die gekommen sind. Und das hat sie jetzt halt bei diesen Interviews mehr in den Vordergrund gestellt. So von wegen, ja, ich bin so schlecht behandelt worden, deswegen habe ich die Show verlassen. Mag auch so gewesen sein, ich will ihr im Himmels willen unterstellen, ja. Aber dieser andere Aspekt, dass sie auch dann irgendwie was machen wollte, okay, jetzt hänge ich mich sehr weit aus dem Fenster, ich hätte es besser recherchieren sollen, aber das war jedenfalls ihre Version der Geschichte.
Und dieses Talk to me, was sie immer sagt, was sollten sie denn mit ihr reden?
Dass sie ihr sagen, was nicht mit ihr stimmt, das, was sie an ihr nicht gut finden. Und sie hat sehr plain gespielt.
Ja, also Terry Farrell kam von, glaube ich, Reich und Schön vorher. Die war mehr oder weniger Model und das war ihre erste wirklich seriöse Hauptrolle. Und in der ersten Staffel spielt sie auch irgendwie so ein bisschen hölzern noch, muss man dazu sagen.
Ich dachte eigentlich immer, ihre Hintergrundgeschichte von dem Charakter ist ja, sie hat einen jahrhundertealten Symbionten in sich drin, der quasi 50% ihrer Persönlichkeit ausmacht. Und dieses Altersweise habe ich in ihrer Performance nicht bemerkt. Nie. Das habe ich, gedacht, okay, die hat jetzt diesen Wurm in sich drin. Und wie drückt sich das jetzt aus? Sie nennt Cisco alter Mann, weil sie sich von früher kennen.
Sie hat doch immer schön die Hände in dem Rücken verschränkt.
Ja, okay, vielleicht war das ihre Art und Weise irgendwie so, dass sie halt sehr selbst sehr, sehr kontrolliert und sehr beherrscht ist und halt, aber ich kenne viele Leute, die Hände in den Brücken verschränken. Also das ist auch Jüngere. Das ja gut. Vielleicht sah sie auch einfach zu gut aus. Keine Ahnung. Ich mochte immer ihre diese Trillpunkte. Die fand ich
also süß. Ich fand aber auch Ezri Dex, also Nicole de Burr, hat dann in der letzten Staffel. Wo man erstmal so denkt, so, naja, es kommt irgendwie eine neue, aber sie hat irgendwie die Bühne gerockt, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ich fand, die war halt noch mal ein Ticken süßer irgendwie so. Die hat engagiert gespielt, aber die war halt dann auch, da habe ich den alten Charakter, den alten Wurm im Magen auch nicht abgenommen. Also das jetzt nicht, ja.
Ja, sie war halt komplett anders, ne? Aber das ist ja nicht schlecht. Und vor allen Dingen, also grandios ist die Szene, wo sie dann Worf erklärt, dass die Klingonen doch ein sterbendes und degeneriertes Volk sind.
Vor allen Dingen, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber mir fällt gerade ein, in der, glaube ich, letzten Folge, wo die ja die Rückblenden reingeschnitten haben und Jadzia Dex war nicht zu sehen, sondern immer nur Esri.
Ach so, verdammt.
Also die müssen sich da heftig überworfen haben.
Ja, das Ende der Serie, das habe ich ein bisschen verdrängt. Das war mir dann immer zu oft bei Vic Fontaine in der Bar, der übrigens auch auftaucht. Und meine Güte, der Typ ist auch nicht gealtert, oder?
Erwischst du mich jetzt auf dem kalten Fuß, weiß ich nicht.
Den Holodeck Jazzsänger gespielt hat.
Ja, ja. Da waren Szenen drin, ich weiß, dass Sisko und er haben auch mal ein Duett gesungen.
Ja.
Ja. Mhm. Aber ich fand die letzte Staffel von Deep Space Nine, dass sie da wieder aufs Kriegsthema kommen mussten und dann sich nicht so schade waren, so eine im Westen nichts Neues Folge, wo irgendwie Jake das Bein abgeschossen wird, da reinzubringen. Das dachte ich, das war irgendwie. Da stimmte irgendwie das, die Höhe nicht, weißt du?
Aber sie haben Nock umgebracht, Sebastian.
Ja.
Wie fandst du, also ich fand es
total toll. Ach so, stimmt, richtig.
Ja, genau. Ich fand es total toll, also diesen Writers Room, also die haben quasi alle Autoren in einen Raum gesperrt und haben gesagt, okay, wir setzen jetzt einfach mal einen Tag hier hin und pitchen die 8. Staffel.
Ja.
Und es war unglaublich schön, diese ganzen Leute einfach mal zu sehen. Hans Beimler zum Beispiel, ja, den ich immer lese, ja, und dann habe ich ihn endlich mal gesehen und auch die ganzen anderen Nasen, deren Namen ich immer nur
gelesen habe. Ich habe mich auch immer gefragt, wie arbeiten die eigentlich? Also wenn die jetzt zusammenschreiben, ja, wenn die jetzt irgendwie 5 Leute zusammenschreiben. Wie geht das eigentlich? Und da hat man es halt so ein bisschen gesehen. Also kleiner Spoiler, ein Whiteboard kommt drin vor. Und ich hatte das Gefühl, ja, so könnte es auch wirklich laufen, wenn die Kamera nicht dabei ist. Ja. Das fand ich gut. Und als sie das dann quasi so erzählt haben, was sich da ausgedacht haben, da haben die es noch animiert mit so Zeichnungen, ne? Ja. So wie sehr gute Storyboard-Zeichnungen, also wie Comic-Zeichnungen eigentlich war das.
Mhm, genau.
Noch so ein bisschen animiert zusammengeschnitten und so. Das fand ich auch sehr schöne Idee. Mhm. Und sie haben gesagt irgendwie, wir müssen irgendeinen Charakter sterben lassen in der Pilotfolge. Irgendeiner muss dran glauben. Wen nehmen wir? Nock.
Und ich fand es ganz gut, dass der Nock-Darsteller halt immer gesagt hat, ich komme immer nicht drüber hinweg, dass ihr Nock habt sterben lassen.
Ja, genau. Das ist halt auch, sie spielen da wirklich ganz nett mit einfach. Ne? Und wollte ich vorhin schon sagen, es gibt eine Schlüsselszene in diesem Film, What We Left Behind.
Aha.
Wo die Szene zwischen, war es Gul Dukat? Oder war es, wie hieß der Friseur nochmal? Das war nicht Garak.
Garak.
Doch Garak. Wie hieß denn jetzt nochmal der aus Babylon 5, der ja, den, von dem ich das T-Shirt habe, du weißt schon, der Narren.
GK,
da habe ich das verwechselt, die fangen beide mit G an, gut. Also Garak hat sich doch immer mit Bajir, richtig, dem Doktor, getroffen und dann gibt es so eine Szene, wo Bajir, also sie unterhalten sich über irgendwas, Garak erzählt seine Geschichte und Bajir fragt dann, welcher Teil und welche Teile von der Geschichte sind jetzt wahr? Und Garak sagt, alle sind wahr. Und Bajir fragt, auch die Gelogenen? Und Garak sagt, gerade die Gelogenen. Mhm. Und das schickt er nochmal quasi hinten rein oder vorne weg, ich weiß es nicht mehr. Und er sagt auch nochmal sowas Entsprechendes. Also ich meine jetzt den Ira Steven Beer in dem Film.
Ja.
Also er sagt ganz klar, ich glaube sogar mehrfach in dem Film, Leute, wir erzählen hier die gefühlt wahre Geschichte. Nicht die wahre Geschichte. Also was jetzt wirklich gelaufen ist, das erstmal will ich das auch gar nicht wissen. Ja, es interessiert mich nicht, was persönliche Befindlichkeiten und was für ein Beef die da haben untereinander. Aber das Ganze war halt so als Wohlfühl-Fanservice-Gesamtpaket gedacht und gemacht.
Es gibt noch eine andere ganz schöne Schlüsselszene. Da geht es nämlich um die Love-Story zwischen Kira und Gul Dukat.
Ja, stimmt.
Das wollten sie irgendwie. Wollte die Nana Veseta irgendwie offensichtlich nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, dann hatte halt deine Mutter ein Verhältnis mit Gul Dukat, wenn du schon keins hattest. Und da gibt es einen unglaublich vielsagenden Versprecher, den sie auch drin gelassen haben. Wo Nana Veseta gesagt hat, okay, du kannst alles machen, aber ich werde nicht Mark Alamor küssen. Oder ich werde kein Verhältnis mit Mark Alamor haben. Ich meine mit Gul Dukat haben. Und da kommt halt wohl irgendwie so, wird halt viel reingelesen, dass er wohl irgendwie versucht hat, sie anzubaggern und dass das wohl sehr in Richtung MeToo gegangen sein muss.
das war nicht nur reingelesen, die haben das sogar gesagt, dass sie so gearbeitet haben. Die haben die Beziehungen zwischen den Charakteren nicht vollständig vorausgeplant, sondern die haben geguckt, wie entwickelt sich die Beziehung der Schauspieler am Set untereinander. Wer gut miteinander kann, wird in der Serie Freund. Und wer besser miteinander kann, wird ein Liebespaar. Aber das haben die so gesagt. Und sie haben sich überlegt, Bashir und Garak schwul sein zu lassen.
Ja, aber der Alexander Siddig, also der Bashir-Darsteller, ist miteinander, wir sind da verheiratet.
Das wusste ich nicht, aber das fand ich eine sehr interessante Sache, dass sie das so gesagt haben. Also sie wurden ja dann enge Freunde. Und sie wurden auch deswegen enge Freunde, weil die Szenen so gut geklappt haben mit den beiden. Wenn die dann ihre Gespräche geführt haben, dann war da so viel Chemie und Dynamik drin, dass sie sich ernsthaft überlegt haben, da eine Liebesbeziehung reinzuschreiben.
Das habe ich nie rausgelesen früher, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh nicht.
Ich hätte es aber irgendwie cool gefunden.
Da wäre noch progressiver, ne?
Das ist auch sehr schön, weil sie machen so eine Checklist, was haben wir alles erreicht mit Deep Space Nine.
Ja.
Da ging es halt irgendwie auch um...
Stimmt. Welche relevanten Themen haben sie behandelt?
Genau. Und da ging es zum Beispiel einmal darum, dass irgendwer gesagt hat, okay, irgendeine Cop-Serie wäre die erste Serie gewesen, die nur Schwarze in einer Szene gehabt hätte. Und da ist Ira Stephen Bear fast an die Decke gesprungen und hat gesagt, nee, Moment, das war Deep Space Nine, weil wir haben hier diverse Szenen, die halt nur von Schwarzen gespielt
wurden. Alle unter einem Dach, Steve Urkel, da waren viele Schwarze zusammen in der Szene immer.
Ja, vielleicht nicht in einer Sitcom. Also vielleicht ging es irgendwie darum, ich weiß es nicht. Das hatten sie dann halt gemacht und da ging es auch irgendwie um sexuelle Gleichbestimmung oder sowas, ne? Und da haben sie den Haken gemacht. Da sagt Ira Stephen Bear, nee, warte mal, eigentlich haben wir den Haken nicht verdient. Weil wir hatten zwar einen gleichgeschlechtlichen Kuss, aber der war sehr gezwungen und wir waren da nicht so progressiv, wie es hätten sein können.
Ja.
Das fand ich cool, dass sie dann irgendwie das wieder zurückgenommen haben.
Ja, er hat sehr viel Wert drauf gelegt, nicht nur jetzt in dem Film, sondern auch als er geschrieben hat, damals die Serie, wirklich da solche Sachen wirklich zu behandeln. Also was waren die anderen Checklisten? Das war irgendwie Homelessness, also irgendwie Obdachlosigkeit, ne? Ja. Weißt du, was da noch drauf stand?
Nee, ich weiß es nicht mehr.
Es waren so 6 Punkte irgendwie, ne? 6 aktuelle gesellschaftsrelevante Themen.
Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass mir tatsächlich Rick Berman ein bisschen sympathischer geworden ist.
Berman war da drin?
Rick Berman war mehrfach drin und der war nicht so ein unsympathisches Arschloch, wie ich in Erinnerung hatte.
Das war einer der beiden Produzenten, ne? Das war Rick Berman und
Michael Piller.
Michael Piller. Der Pillermann.
Nee, der ist ja irgendwie, der ist relativ früh gestorben.
Oh. Ja, wir wissen ja irgendwie hier aus unserem Rainer Schöne Panel, dass es nachher ein ziemlich industrieller Betrieb war, diese Star Trek Produktion. Ne? Also so richtig mit Firmenstruktur und Hierarchieebenen und Büros und Prozessen und so weiter. Und worauf wollte ich jetzt hier?
Das weiß ich nicht, Sebastian.
Erzähl du mal weiter.
Aber er muss sich wohl öfter mit Rick Berman in den Haaren gehabt haben, in dem Blauen.
Genau, Rick Berman.
Was so die einzelnen Szenen und Ausrichtungen, da muss er teilweise auch entgegen seiner Anweisungen gehandelt haben und sowas. Ist man damit davon gekommen. Und es spricht ja eigentlich auch Bände, dass Ira Stephen Bear dann irgendwie mal, irgendwie, glaube ich, für 3 Folgen zu Voyager gegangen ist nach dem Ende von Deep Space Nine und dann den Hut genommen hat und gesagt hat, da kann er nicht. Diese unprogressive Serie, da kann er nicht für schreiben. Er ist anderes gewohnt von Deep Space Nine.
Ja, siehst du mal, ne? Darauf wollte ich, glaube ich, hinaus. Du hast einerseits halt diesen industriellen Produktionsbetrieb, auf der anderen Seite die Künstler, also gerade die Autoren. Und du musst jetzt irgendwie, denke ich mal, als Produzent das unter einen Hut bringen. Die eine Seite und die andere Seite. Und das heißt, du versausest dir mit beiden Seiten. Ja. Wenn du versuchst, beiden recht zu machen, ne? So, und das, denke ich mal, war halt der große Spagat in der ganzen Geschichte, den sie zu gehen hatten. Und ich fürchte, im Endeffekt hat dann die Industrie gewonnen.
Ja, ich glaube, wie gesagt, Deep Space Nine hat immer so ein bisschen Narrenfreiheit gehabt, weil es unterm Radar geschwommen ist. Mhm. Und das macht es jetzt in der Retrospektive wertvoller als Voyager, zum Beispiel.
Also was auf alle Fälle war narrenfrei.
Narren. Ja, ich habe...
Voyager war ja, ist was anderes, genau. Mhm. Aber die hat wenigstens ein Raumschiff.
Er schlägt sich ja auch ziemlich auf die Brust so, nach dem Motto, ja, wir haben halt hier serielles Erzählen und wir haben halt das und das gemacht. Mhm. Wo ich dann im Publikum saß und gesagt habe so, das hat Babylon 5 schon alles gemacht.
Babylon 5 did it. Ja, stimmt. Und das passt ja dann auch in die Reihe mit dem ersten schwarzen, mit der ersten schwarzen Szene und so weiter. Ja. Diese Ara Steven Börde ist schon, muss man glaube ich auch sein, sehr von sich überzeugt. In so einer Position muss man, da muss man absolut schmerzfrei sein.
Und warum findest du den Film so schlecht?
Was heißt schlecht? Ich sag bloß, alles andere, was ich gesehen habe, war besser. Ich kann jetzt erklären, warum ich Tschernobyl spannender fand und relevanter und warum ich...
Kannst du das vergleichen, Tschernobyl und What We Left Behind?
Ich kann vergleichen, was mir länger im Kopf geblieben ist. Worüber ich mir nachreflektiert habe im Nachhinein. Weil da Sachen mehr Sachen drin vorgekommen sind, die mir Denkfutter und Denkanstöße gegeben haben, als diese Familienzusammenkunft.
Ja, aber ich fand's echt bemerkenswert, dass das Ding in Deutschland gelaufen ist, ne, im Kino.
Genau, an einem da war man dran. Und dann wollte ich noch zu erzählen,
ja,
dass meine Freundin und ich gesagt haben, so von wegen, wird ja wahrscheinlich nicht sehr voll sein, das Kino. Ja, wir saßen nachher vorne links in der ersten Reihe, ne?
Ach.
Es war rappelvoll, der Laden. Das, okay, es war jetzt nicht der größte Saal. Ich schätze mal, das waren so 400 Plätze oder so. Mhm. Aber ausverkauft.
Krass. Ihr habt es in Berlin geguckt, ne?
Ja, und zwar in diesem neuen UCI Luxe, da an diesem Mercedes-Benz-Platz.
Ja, ja.
Diesem Nicht-Ort.
In der Tat.
Damals geguckt und aus Auer verkauft.
Wahnsinn. Mhm. Ich war ja zu der Zeit in der Eifel und ich habe es in Aachen geguckt.
Wo lief der denn?
Da in der ehemaligen Post ist das Cineplex.
Ja, da war ich auch schon mal.
Und ich hatte ja Kolja gefragt und er hat gesagt, nö, ich habe das ja gebackt, ich habe das ja schon im Stream gesehen. Und ich sagte so, ey, das ist doch was anderes, als wenn wir das im Film...
Die remasterten Szenen, die guten remasterten Szenen.
Nein, die hat er ja auch schon gesehen im Stream. So. Aber ich sagte,
ja, ja, genau,
aber im Kino zu sehen, ist doch genau. Nochmal was komplett anderes. Ich weiß nicht, wie groß Koljas Fernseher ist, aber...
Ich war schon lange nicht mehr da. Er hat wahrscheinlich seine Beamer-Leinwand ausgepackt dafür.
Vermutlich. So schätze ich ihn ein, ja. Auf jeden Fall habe ich erstmal gedacht, so, naja, reservierst du nicht? Und dann habe ich aber gesehen, naja, es war halt nicht so viel ausgebucht in diesem Kinosaal. Es war jetzt auch nicht der größte Kinosaal, den sie da zu bieten hatten. Mhm. Und es waren, sagen wir, ich denke mal so 30, 35 Leute drin.
Ach doch, nur. Und es war nur dieser eine Spieltermin, ja?
Es war nur an diesem einen Tag. Aber ich dachte so halt, Mensch, A, es ist Aachen.
Ja.
Und B, es ist mitten in der Woche. Und C, es ist Liebesfest, nein.
Ja.
Und da war ich doch positiv überrascht, wie viele Leute in diesem Kino saßen. Und das Geilste war, ich war ja noch so ein bisschen im Fatcon-Vibe sozusagen. Ich bin ja irgendwie die Woche vorher bei der Fatcon gewesen. Und ich habe noch dieses... Ja, unter Gleichgesinnten irgendwie und über Star Trek reden und egal wen du anquatschst, alle sind freundlich und du kannst mit ihnen über Science Fiction quatschen. Und genauso war es halt in diesem Kino. Das war halt nochmal so dieser Fatcon-Vibe, der da durchgehaucht ist. Und vor allen Dingen, ich saß dann da und dann kamen noch Leute rein, dann setzten sich hinter mich und sagten so, endlich normale Leute.
Endlich normale Leute.
Und ich dachte so, geil, ja, tatsächlich. Genau so war es halt. Und dieser Tag war einfach perfekt. Es war ein richtig geiler Sommertag. Mhm. Es war richtig, richtig warm. Ich habe mir das Cabrio von meiner Mutter geliehen, bin nach Aachen ins Kino gefahren mit offenem Verdeck, habe dabei einen Podcast vom guten Gregor gehört über My Name is Earl.
Ah.
Den Dinge von Interesse Podcast zu My Name is Earl.
Das schreibe ich mir auch mal auf. Dinge von Interesse. Weil mein Name ist Earl, das habe ich auch ziemlich gefeiert.
Ich weiß. Und bin dann halt in dieses Kino rein und total super, super sympathische Leute. Wir sind noch ein bisschen ins Gespräch gekommen, auch im Kino und im Anschluss. Und dann bin ich aus diesem Kino rausgekommen und es war halt irgendwie 22 Uhr oder sowas und es war hell. Es war noch weit über 20 Grad und es war einfach total mediterran und ich bin noch mit offenem Verdeck wieder nach Hause gefahren.
So, das linke Bein aus dem Auto raushängen lassen, aus dem Seitenfenster und barfuß, wie im Tarantino-Film.
So ungefähr. Mhm. Und es war einfach so ein perfekter Abend, weißt du? Ich habe über eine meiner Lieblingsserien was im Kino gesehen.
Ach, wie schön.
Was will man Besseres? Also, und vor allen Dingen auch, wie gesagt, der Podcast im Anschluss, den fand ich super interessant. Sind auch alle da geblieben. Gut, ich musste zwischendurch mal aufs Klo, wie das so ist. Du kennst ja meine Pionierblase. Also vielleicht ist einfach dieses Gesamterlebnis...
Das heißt die Pionierblase, das ist was anderes. Primatenblase, glaube ich, heißt das.
Okay. Vielleicht ist ja dieses Gesamterlebnis irgendwie ausschlaggebend, dass mir dieser Film so gut gefallen hat. Der einfach...
Langen Sommernächte.
Es war einfach ein total schöner Tag.
Schön.
Oder Abend.
Der Vormittag war ein bisschen scheiße, aber der Abend. Ja. Ach, das war ein schöner Sommer. Ja, doch. Hab ich erzählt, dass ich Burg Vogelsang besichtigt habe? Ich war auf Kassel-Wolfenstein, Leute.
Oh.
Ich habe Kassel-Wolfenstein quasi im Original gesehen.
Das kenne ich.
Ja, ich weiß. Entschuldigung, ich wollte gar nicht so abschweifen. Worüber reden wir nochmal? Ach, über diesen komischen Liebstes-Nein-Film, richtig?
Pass auf, wir müssen jetzt gar nicht weiter reden. Wir haben noch einen Einspieler bekommen. Von der guten Brit Marie, die im Kino war. Und wir hatten nämlich bei Twitter und Facebook um eure Meinung gebeten und wir haben zumindest einen Einspieler bekommen von Brit, der Klumpen bei Twitter, glaube ich. Und ich bin gespannt, ich habe es auch noch nicht gehört. Ich spiele das einfach mal hier ein, was sie zu diesem Film gedacht hat.
Hallo ihr Lieben, hier ist Dunderklumpen 80 vom Frankfurter Kranz mit ein paar Worten zur DS9-Dokumentation What We Left Behind, die ich am Mittwoch zusammen mit meinem Bruder gesehen habe. Wir waren also bei uns im Kino in der Nähe und haben uns das Ganze angeschaut. Und ja, was kann ich sagen? Ich war begeistert. Ich könnte stundenlang darüber erzählen, wie viel Spaß es mir gemacht hat, die remasterte Serie in ihrer Auflösung und Farbe und Klarheit auf dem großen Bildschirm zu sehen. Ich könnte erzählen, wie viel Spaß es gemacht hat, den Jungs und Mädels zuzuhören und zuzusehen und die Erinnerungen zu hören und wie sie die Serie betrachten und wie sie ihr Leben beeinflusst hat und wie sie heute offensichtlich nach so vielen Jahren immer noch wichtig ist. Und ich könnte erzählen, wie toll ich es fand, dass das Kino, in dem wir waren, sich bemüht hat, Star Trek-Fans beizuholen, die eben auch eine kleine Einführung zu dem Film geben und das Ganze eine schöne runde Sache gemacht haben. Und ich könnte erzählen, wie großartig es war, die Serie auf dem richtig großen Bildschirm zu sehen und wie viel Stunden ich da noch hätte sitzen können und mir noch mehr angucken können. Denn so schön der Dokumentarfilm war, es gab auch ein paar Dinge, die mir einfach gefehlt haben. Aber 2 Stunden sind 2 Stunden, was soll man machen? Beziehungsweise 90 Minuten. Grundsätzlich war es also ein ganz, ganz toller Abend, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und an dem ich sehr viel Freude hatte und den ich auf jeden Fall auch immer wieder machen würde und sehen würde. Und ich freue mich so, dass dieses Projekt nach so langer Zeit eben wirklich ein Ergebnis gefunden hat und dass da eben Fans auch die treibende Kraft dahinter waren. Sowas freut mich dann immer, weil es eben auch zeigt, dass das Fandom wirklich da ist und auch möchte. Zusammenfassend, glaube ich, kann man aber diese ganze Erfahrung und Begeisterung, die ich eben so ein bisschen geschildert habe und die man eben so ein bisschen raushören konnte, in einer kleinen Geschichte zusammenfassen, die eben an dem Abend passiert ist, an dem ich im Kino war, nämlich folgende. Mein Bruder und ich saßen also im Kino und es gab die kleine Einführung und dann ging der Film los und man hörte eben diese vertraute Melodie von DS9 und der Titel erschien in dieser typischen DS9-Schrift auch eben Deep Space Nine and What We Left Behind und mir war schon ganz anders und ich dachte so, oh toll, super, ich freue mich. Und wie gesagt, man saß also im Dunkeln und sah das eben auf dieser großen Leinwand und fühlte sich auch irgendwie zu Hause, denn gerade wenn diese Titelmelodie beginnt oder Star Trek-Titelmelodien in der Regel, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man kommt auch wieder nach Hause, weil man eben doch so sehr mit diesem Fandom und diesen Serien verbunden ist. Und wie gesagt, ich saß dann also da im Dunkeln und die Melodie ertönte und die Titelsequenz war zu sehen und dann hörte ich hinter mir, wie einer der anderen Gäste sich zu seiner Begleitung hinüberbeugte und ins Ohr flüsterte, Gänsehaut. Und ich dachte nur so, ja genau, Gänsehaut. Das fasst genau zusammen, wie es mir auch gegangen ist. Und ich glaube, wie es auch vielen anderen gegangen ist, die den Film gesehen haben. Ja, so viel zu meiner Erfahrung. Wie fandet ihr es? Tschüss.
Ja, da haben wir jetzt ausgiebig drüber gesprochen, wie wir es gefunden haben. Aber ich kann mich da durchaus anschließen. Also ich hatte auch Gänsehaut.
Ja, das ist schön.
Während ich, und tatsächlich dieses Gefühl, Erstmal danke für den Audiokommentar, genau. Und wirklich dieses Gefühl, nach Hause zu kommen. Und genau das war's. Also da schließt sich die Britt-Marie vollkommen an. Es war halt wirklich wie mit Freunden, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe, halt irgendwie in der Folge Deep Space Nine gucken und anschließend drüber quasseln und gemeinsam dieses Erlebnis zu haben. Und es waren wirklich klasse Typen im Kino und ich glaube, wir hatten alle Gänsehaut und es war einfach großartig.
Ja, super, super. Ich gönne euch das ja auch, ja. Ihr wart halt auch alle viel stärkere, größere Fans der Serie. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied halt auch. Also ich habe es halt immer geguckt, erstmal, weil Star Trek war, weil es halt im Weltraum spielte und ich habe es gerade, während ich diesen Einspieler gehört habe, drüber nachgedacht. Vielleicht habe ich gerade dieses zwischenmenschliche Element, das da sehr stark war in Deep Space Nine, nicht so sehr verstanden auch. Weil ich war halt schon immer ein Nerd und mich hat dieses ganze Gedöns, ja. Das wollte ich halt gar nicht in meiner Science-Fiction-Serie unbedingt sehen. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich habe mich auch nie für die Menschen hinter der Produktion interessiert. Tue ich übrigens heute immer noch nicht so sehr gerne, bis auf so eine generelle Empathie, die ich für alle irgendwie Menschen empfinde. Nicht so sehr, weil ich das doch immer irgendwie im Kopf zumindest komplett getrennt habe. Für mich waren halt diese Leute, die ich da im Fernsehen gesehen habe, auch wenn das reale Menschen waren, waren das keine realen Menschen. Das waren auch keine Schauspieler für mich. Das waren halt irgendwie, ich weiß nicht, Sagengestalten? Sowas? Ja, doch, so Sagengestalten, so mythische Gestalten. Mehr oder weniger. Okay. Und deswegen habe ich mich auch nie so richtig für Behind the Scenes und so diesen ganzen Kram interessiert. Bis auf so technische Aspekte. Also wenn ich mal irgendwie so wissen wollte, wie so ein Effekt gemacht wird oder so. Wie dieses Arbeiten aussieht, das hatte ich schon mal irgendwie gesehen. Das ist so mit Regisseur im Stuhl und hier Schminke da und jetzt alle aus dem Bild und Kamera und Schnitt und Licht und so, keine Ahnung. Ja, das nur nochmal zur Erklärung, warum ich jetzt nicht so vollkommen, also der Gänsehaut hatte ich nicht, wenn ich das geguckt habe.
Das ist echt interessant, weil da sind wir wahrscheinlich doch ein bisschen gegensätzlich, weil ich mich wirklich sehr auch für hinter die Kulissen, weil manchmal erklärt das auch, was man auf der Leinwand sieht, wenn man die Geschichte dahinter kennt. Und manchmal ist es auch total interessant zu erfahren, jetzt gerade halt, was den Anfang von TNG zum Beispiel betrifft. Da gibt es ja diese tolle Dokumentation Chaos on the Bridge, was hinter den Kulissen abgegangen ist in den ersten Staffeln TNG. Das, damit dagegen ist ja, was momentan bei Discovery passiert, ein Scheiß. Mit irgendwie Showrunner-Wechsel in der Mitte der Staffel und keine Ahnung was. Da ist es abgegangen ohne Ende. Und wenn das heute passiert wäre, wäre wahrscheinlich genau das Gleiche passiert, was heute mit Discovery passiert. Also dieses, die Serie, die wird doch garantiert eingestellt nach der dritten Staffel, weil, guck mal, was da wieder passiert ist. Und da fand ich zum Beispiel auch bei der Dokumentation Deep Space Nine total lustig, wo sie Fanbriefe vorgelesen haben. Die sie bekommen haben.
Ah, stimmt. Erzähl mal. Ich habe mir da nichts aufgeschrieben.
Ich glaube, der Quark-Darsteller hat irgendwie, der Armin Shimmerman hat ein paar vorgelesen. Dachte ich so, die könntest du eins zu eins nehmen. Du müsstest natürlich die Charaktere austauschen, den Namen der Charaktere und könntest du Discovery nehmen. Das ist kein Star Trek, was ihr hier macht.
Ist es ja auch nicht.
Ja, aber das ist ein wichtiger Aspekt von Star Trek. Ich möchte diese Serie nicht missen. Und ich
es war ja auch gut, dass wir was anderes gemacht haben. Ich meine, es wäre ja schlimm, wenn sie immer nur... Also die Fortsetzung von TNG haben wir ja mehr oder weniger bei Discovery gesehen, fand ich so ein bisschen. Das war für mich so die direkte Fortsetzung von TNG.
Okay.
Und es lief sehr lange. Zu lange. Da bin ich ja quasi... Da ist ja meine...
du meinst Voyager, oder?
Entschuldigung, habe ich Discovery gesagt? Ich meinte Voyager. Ja. Ich meinte Voyager. Okay. Da kann man halt sehen, was halt passiert, wenn irgendwie ein Konzept zu lange läuft.
Ja, richtig.
Und so, ne? Und von daher, auch wenn ich damals gesagt hätte, so, ich will aber mehr vom selben, sage ich jetzt heute, nee, TNG steht für sich selber, Deep Space Nine steht für sich selber, Voyager steht, glaube ich, auch für was, weiß ich nicht, weil da ist halt meine Begeisterung für das Trek-Universum schon geschwunden zu dem Zeitpunkt. Genau während dieser Phase, wo Voyager in die dritte, vierte Staffel ging.
Und über Enterprise reden wir jetzt gerade. Ja, ich habe die vierte Staffel Enterprise geguckt und die ist gar nicht...
Die vierte war die, wo sie den Manny Kotos zurückgeholt haben, richtig? Genau,
den Vir Koto. Mhm.
Das, genau. Das wird ja nochmal interessanter dann, fand ich auch.
Ja. Es wäre echt mal interessant, ich muss es auch mal wagen, tatsächlich... eine Rewatch von Deep Space Nine mal anzugehen. Weil ist halt die Frage. Ich habe wirklich ein paar Folgen habe ich mir nochmal angeguckt, aber ich müsste es mir wirklich nochmal von Anfang an bis zum Ende durchgucken. Und einfach mal gucken, wie wirkt das heute. Weil ich merke es ja beim Grauen Rat, wenn wir über Babylon 5 reden, dass das teilweise sehr erhellend ist, wenn man halt jetzt auch mit der Produktionsgeschichte ein bisschen vertraut ist und wie verdammt gut die Serie gealtert ist. Und ich weiß nicht, ich würde es gerne im Vergleich sehen, ob Deep Space Nine genauso gut gealtert ist wie Babylon 5.
Okay, ich glaube, ich bin da sogar bei dir. Und zwar genau aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe, dass ich halt jetzt denke, ich bin eher in der Lage, halt Ebenen zu verstehen, die ich früher nicht verstanden habe oder nicht verstehen wollte vielleicht. Und sie jetzt nochmal auf mich wirken zu lassen, weil ich war so ein bisschen enttäuscht damals von Deep Space Nine, ganz ehrlich. Ich fing schon bei der Musik an am Anfang. Das hatte irgendwie keinen Drive. Das haben sie auch selber gemerkt. Die haben auch später irgendwie diesen Beat drunter gelegt. Ne? Dieses Ticker, 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 Ticker. Und so. Also solche Sachen halt. Ne? Aber ja, ich glaube, ich wäre auch bei dir. Um nochmal auch so in die Zeit nochmal. Ich habe ja Babylon 5 nicht gerewatcht. Ich habe TNG nicht gerewatcht. Als das alle anderen gemacht haben, irgendwie in meinem Alter, ja. Aber dieses Nein, das wäre echt nochmal so eine Sache. Vielleicht gewinnen sie mich ja nochmal neu.
Okay, unser nächstes Projekt.
Das wäre vielleicht echt mal ein Projekt, wo ich mitmachen würde.
Was Britt-Marie auch gesagt hat, die Zeit hat eigentlich gereicht, um alles zu behandeln und das thematisieren sie ja auch. Ne? Also der Abspann ist natürlich auch genial, der Dokumentation. Ja. Wo halt Ira Stephen Bear und Nana Visitor quasi während die Namen der Bäcker durchrauschen, ja. Ständig irgendwelche Witzchen machen. Das finde ich großartig.
Da waren überhaupt ein paar gute Witze drin in dem Film. Als die Autoren zusammensitzen, und sich jetzt die Zwischengeschichte, also zwischen der 7. und der fiktiven 8. Staffel besprechen. Mhm. Ja, Worf ist wieder zurück zur klingonischen Flotte gekehrt und lässt irgendwelche Dissidenten hinrichten. Ja,
stimmt.
This is a good day to die for you and you and you. Ich hab mich beömmelt. Ich hab echt... LOL.
Das war großartig. Und der Witz am Ende ist halt immer, dass Nana Visitor sagt, okay, aber Ira, warum hast du denn die und die Folge nicht reingenommen? Und er sagt, naja, die hatten wir ursprünglich drin, dann mussten wir sie wieder rausschneiden oder rausschreiben, weil die Zeit einfach nicht gereicht hat.
Ja.
Okay, das sehe ich ein. Aber was ist mit dem und dem? Das, was ich dir gerade gesagt habe, Nana, die Zeit hat nicht gereicht. Und dann...
Bitte backt einen zweiten Teil.
Und dann... Aber wie konntest du denn das, die wichtigste Szene und die von Deep Space Nine vergessen? Und er so, ich habe jetzt keine Ahnung, wovon du redest. Und da flüstert sie ihm was ins Ohr. Und er so, verdammt, du hast recht. Die muss unbedingt in diesen Film. Und dann kommt hier aus The Game. Die Szene, die alle Schauspieler von und Schauspielerinnen von Deep Space Nine am meisten hassen. Wo sie diesem Kind hinterher hüpfen in diesem Spiel.
Okay.
Grandios schlecht.
Naja. Ist es Zeit für ein Fazit?
Ich kann auf jeden Fall sagen, momentan gibt es What We Left Behind als Blu-ray mit deutschen Untertiteln und diversem Bonusmaterial in der Backers Edition, was quasi ein Bonusmaterial enthält, was später in weiteren Editionen nicht mehr verfügbar sein wird. Für einen relativ schmalen Taler, also eigentlich für ziemlich viel Geld, also um die 30 Euro. Wir verlinken das hier mal unten im Beitrag. Also da lohnt es sich vielleicht noch zuzugreifen und vielleicht können wir die Podcast-Kasse mal belasten. Müssen wir überlegen, ob wir da irgendwie mal zugreifen. Also ich würde mir den Film auf jeden Fall gerne nochmal angucken.
Ja. Guck dir nochmal beim Eierschaukeln zu, beim gegenseitigen.
Ja, es ist die Iron Stephen Bear Show. Das ist natürlich klar.
Ja, und es ist halt nicht, du erfährst jetzt keine wirklichen, das ist keine Sensationsschlacht jetzt so, ne? Also nicht irgendwie, ich pack jetzt aus, so nach dem Motto.
Das nicht, aber es war zum einen halt interessant zu sehen, wie sich Leute entwickelt haben. Und schon so ein bisschen Gossip behind the scenes war ja schon drin. Ne?
Ja, so ein bisschen ganz leicht. So, sie wussten schon, dass sie da was bringen können, müssen oder auch können. Und was, das sind alles Leute, die wissen, was man vor der Kamera sagt und was nicht. Ne?
Ja, natürlich, so. Natürlich.
Ja, ja. Und das haben sie auch gut gemacht. Also kamen alle sympathisch rüber. Sogar Avery Brooks in Abwesenheit. So ein bisschen zumindest. Ich glaube, den kann man, ja, den muss man, glaube ich, dann zu nehmen wissen, solche Charaktere denn einfach.
Verrückt. Gregor sagt immer, er kann den genauen Zeitpunkt bestimmen, in dem Avery Brooks verrückt geworden ist. Der musste nämlich Als Generations, weil du sagst, du interessierst dich nicht für Behind the Scenes, weil das finde ich total spannend. Bei Generations, also Treffen der Generationen, laufen sie doch zum Teil in diesen Deep Space Nine Uniformen rum. Mhm. Im 7. Kinofilm. Mhm. Fun Fact ist, die hatten nicht genug Uniformen und mussten halt auf den Fundus von Deep Space Nine zurückgreifen. Und William Riker, also Jonathan Frakes, hatte keine Uniform und musste die von Avery Brooks tragen. Und die von Avery Brooks war ihm viel zu groß. Und das ist der Grund, warum es William Riker in Star Trek Generations immer mit hochgekrempelten Ärmeln zu sehen ist. Es gibt keine Szene, wo er die Uniform richtig trägt. Er hat immer die Ärmel hochgekrempelt. Und Gregors Theorie ist, Avery Brooks hat nach den Dreharbeiten zu Star Trek 7 die Uniform zurückbekommen und die war total ausgeleiert an den Ärmeln. Und da ist er verrückt geworden.
Endgültig. Am Bauch.
Ja, da auch.
Okay, ja, klingt plausibel. Machen wir noch einen Film draus.
Ja. Ja, ich glaube, mit diesen Bildern kann man euch fast schon in die Nacht entlassen.
Ja. Ich glaube, ich habe jetzt auch alle meine Notizen hier abgearbeitet.
Oh. Ja, wenn wir das, wie unser ursprünglicher Plan war, tatsächlich frisch nach dem Kino besprochen hätten, wäre es wahrscheinlich auch anders ausgefallen. Aber wir merken ja auch, haben Sie in der letzten Folge ja schon angemerkt, wenn wir irgendwas frisch aus dem Kino besprechen, sind wir ja meistens euphorischer,
ja,
als der Tatsache angebracht wäre.
Richtig. Und für eine seriöse Besprechung muss man sich so ein Kram eher erstmal zweimal angucken. Mhm. Das machen wir auch viel zu selten. Vielleicht machen wir ja nochmal nächstes Mal eine seriöse Filmbesprechung. Können wir uns mal vornehmen für das, fürs Wintersemester.
Dafür sind wir ja bekannt, für seriöse Filmbesprechungen.
Ja, sonst schaut man ja nur und sieht nicht.
Wenn wir dann wieder 2001 in doppelter Geschwindigkeit geguckt haben und uns dann im virtuellen Kaminfeuer in Berlin mit Chris treffen.
Ja, wir können mal, also du sagst Annihilation wäre ich auf alle Fälle dabei. Ja, Tschernobyl ist ja nicht. Obwohl, das passt ja auch so ein bisschen in unser Retro-Nostalgia-Ding rein, weil irgendwie ist die Serie auch sehr nostalgisch. Hat halt diesen 80er-Jahre-Look. So,
ja. Das mag der Zeit geschuldet sein, in der er spielt, der Film.
Oder die Serie. Aber halt nicht gedreht worden ist, ne? Ja. Das ist ja gerade der Witz bei der Sache. Und so. Ja, aber ich glaube, wir können, sollten das echt jetzt hier an der Stelle. Bin ich auch für. Also, ja, ich wollte nur sagen, ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, hattet einen so wundervollen Sommer wie wir beide. Mhm. Und das war's von meiner Seite. Sascha? Genau.
Machen wir diesen Sack zu und öffnen dann einfach mal in der nächsten Folge die nächste Wundertüte. Seid gespannt, was drin ist.
Macht euch auf was gefasst.
Harr, harr, harr. Bis dahin.
Wir sind noch nicht tot, wir riechen nur komisch.
So sieht's aus.
Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.